Paulus ist nach Europa gekommen, nach Philippi, und verkündigt dort die Botschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das gibt einen furchtbaren Tumult, der damit endigt, dass Paulus und Silas gegeißelt werden und ins Gefängnis geworfen werden. Der Kerkermeister nimmt es sehr ernst. Er schmeißt sie ins innerste Gefängnis und legt ihre Füße in den Stock. Und jetzt kommt der Text, den wir heute besprechen. Schnell aber wacht ein großes Erdbeben. Nein, vorher muss ich noch sagen, um die Mitternacht lobten Paulus und Silas im Gefängnis und lobten Gott. Aber nun kommt der Text. Schnell aber wacht ein großes Erdbeben. Also, dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses. Und von Stund an wurden alle Türen aufgerissen und aller Bande los. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgerissen, zog er sein Schwert aus und wollte sich selbst erwürgen, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach, tu dir nichts Übles, wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und wacht zittern und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und sprach, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das ist eine verwirrende und unheimliche Geschichte. Ist Ihnen klar geworden, dass all die Leute, die hier vorkommen, an der Todesgrenze entlang gehen, dass das Erdbeben, es fehlt nicht viel, und Paulus mit all den Gefangenen wird verschüttet in dem Gefängnis. Die Grundfesten bewegten sich des Gefängnisses. Es ist eine Nuance und dann sind sie in den Trümmern. Da ist der Gefängnisdirektor, der einen sehr handfesten, ernsthaften Selbstmordversuch macht. Eine unheimliche Geschichte, wo alle Leute an der Grenze des Todes entlang gehen. Und eigentlich könnte man hier schon mal stehen bleiben und darüber nachdenken, dass das für uns alle ja gilt. Wissen Sie, ob Sie im nächsten Jahr noch am Leben sind? Unser ganzes Leben geht eigentlich immer an der Grenze entlang, wo der Tod ist. Oder etwas anderes in dieser Geschichte. Man muss ja blind sein, wenn man nicht sehen wollte, wie hintergründig diese Geschichte ist. Da ist doch sichtbar der Teufel am Werk, den Jesus genannt hat, einen Mörder von Anbeginn. Er will den Boten Jesu umbringen. Die Hölle hat Angst vor dem Zeugnis von Jesus. Er soll verstummen, verschüttet werden. Und als das nicht gelingt, da möchte er wenigstens den Kerkermeister, der auf dem Wege ist, ins Verderben reißen. Dass der Teufel am Werke, wie er heute am Werke ist. Und wenn ich Leute treffe, die sagen, glaube ich, dass es einen Teufel gibt, sage ich, na, doof bleibt doof, da helfen keine Pillen, ne? Verzeihen Sie, dass ich so grob sage. Ich muss ja blind sein, das nicht zu sehen. Ich weiß, morgen kriege ich wieder 3 Briefe, ich hätte es nicht sagen sollen, ich sag's aber doch. Aber lieben Freunde, das ist der Teufel am Werke bei dieser Geschichte, nicht? Aber noch viel stärker, und das spüren wir ja alle, hat er lebendige Gott die Hand in dieser Geschichte im Spiel. Unheimlich im Spiel. Was ist das für eine hintergründige Geschichte? Man hat das Gefühl, das sind ja nur die Statisten, die Leute vorne. Und hier erringt Gott Siege über das Reich der Finsternis. Hinter den Kulissen geschieht's eigentlich. Eine merkwürdige und unheimliche und verwirrende Geschichte. Und wissen Sie, Fragen über Fragen gibt sie uns auf. Zum Beispiel, Paulus, dem waren die Füße in Stock gelegt. Gut, wenn schon das geschieht, durch das Erdbeben die Türen aufgerissen werden. Aber wie kommen seine Füße aus dem Stock? Weiß ich nicht. Oder wie gelingt es ihm in der kurzen Zeit, all die anderen Gefangenen zu überreden, dass sie nicht davonlaufen? Ich war im Gefängnis, habe Bombenangriffe im Gefängnis erlebt. Ich weiß, wie wir gewartet haben auf den Moment, nicht? Wenn das Gefängnis getroffen wird und die Chance da ist. Wie ist ihm das gelungen, die Gefangenen zu überreden, drin zu bleiben? Wie kommt der Kerkermeister auf die Idee zu fragen, was soll ich tun, dass ich selig werde? Viele von ihnen haben einen Schock erlebt, aber das war nicht ihre Reaktion, dass sie einmal fragten, was soll ich tun, dass ich selig werde? Fragen über Fragen sind in der Geschichte. Wie sollen wir mit einer solch merkwürdigen und unheimlichen und verwirrenden Geschichte fertig werden? Sehen Sie, als ich sie immer wieder las in dieser Woche, und da ging mir auf einmal auf, Mensch, diese Geschichte handelt nur von einem einzigen Thema. Von einem einzigen Thema, nämlich wie der himmlische Vater, der lebendige Gott, einen Menschen zu Jesus zieht. Wie Gott einen Menschen, den Kerkermeister zu Jesus zieht. Das will die Bibel erzählen. Alles andere lässt sie ruhig offen, lässt uns ruhig mit unseren Fragen sitzen. Das will sie uns zeigen. Wie Gott einen Menschen zu Jesus sieht. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Ich könnte predigen wie ein Engel vom Himmel, ich kann keinen Menschen zum Glauben bringen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Und jedes Mal, wenn das geschieht, dass Gott durch sein Wirken einen Menschen zu Jesus, zu seinem Heiland, seinem Erlöser, seinem Retter zieht. Das ist ein Gnadenwunder, ein göttliches Gnadenwunder. Das Größte, was es geben kann, nicht wahr? Das Größere gibt es nicht. An dem Kerkermeister hier ist es geschehen. Und wie habe ich für Sie alle, für meinen lieben Jungs hier, den Wunsch, dass ihr das in eurem Leben erfahrt. Wie der Vater Menschenherzen zu Jesus zieht. Wir wollen das als Überschrift über den Texten die Predigt schreiben. Der himmlische Vater zieht zu Jesus. Wie macht er das? Erstens, er nimmt alle Sicherheit weg. Er nimmt alle Sicherheit weg. Ich will Ihnen das deutlich machen im Kerkermeister. Ich hole noch mal ein bisschen aus. Sehen Sie, Paulus kommt nach Europa mit der gewaltigen Botschaft, dass Gott den Himmel zerrissen hat und seinen Sohn gegeben, dass er für uns gestorben ist, dass Sünde vergeben werden kann, Frieden mit Gott gefunden werden kann, die Türe da ist zum Leben. Aber diese Botschaft gibt Humor. Es spricht nicht für die Kirchen, dass so wenig Humor ums Evangelium ist. Es gibt einen Volksaufstand. Und das Ende ist, dass ungerechte Richter den Paulus und Silas auspeitschen lassen und ihn dem Kerkermeister übergeben. Meine Freunde, der bekannte Berner Münsterpfarrer Lüthi, manche kennen ihn vom Kirchentag, hat eine wundervolle Schilderung gegeben von diesem Kerkermeister. Da sieht man ihn richtig vor sich. Ich bin ihm oft diesem Typ begegnet. Dieser Kerkermeister ist ein Gerechter. Er ist in dieser Gefängniswelt der Ganoven der Mann mit der weißen Weste. So wie Sie der Mann mit der weißen Weste sind, meint er wenigstens nicht. Und er ist sich seiner Gerechtigkeit, ich zitiere wörtlich Lüthi, er ist sich seiner Gerechtigkeit bewusst. Das zeigt sich an der Art, wie er die neu Eingelieferten behandelt. Er lässt die blutig geschlagenen Glieder der Halbtoten in den Pflock spannen. Wahrlich, er tut gründliche Arbeit. Wenn man begegnen würde, stände auf seinem Gesicht geschrieben, jawohl, ich tue meine Pflicht. Ich lasse mich weder durch Mitleid noch durch Sentimentalität bewegen, meine Pflicht nicht zu tun. Er ist der Gerechte. Und dann geht er in seine Privatwohnung und dann schläft er den Schlaf des Gerechten. Meine Freunde, er ist ein Mann, ein sicherer Mann, mit einer sicheren Position in der gesicherten Welt. Er ist das Ideal des westdeutschen Bürgers. Und die Parteien kämpfen heute darum, und sie versprechen, dass sie das sicheren Menschen in einer sicheren Position in der gesicherten Welt, nicht? Und dann plötzlich wird er geweckt. Und dann bebt die Erde. Und dann fällt der Kalk von den Wänden. Und dann krachen Türen zusammen, eiserne Türen. Und auf einmal ist die Welt gar nicht mehr sicher. Und auf einmal ist alles unsicher geworden. Und dieser Mann ahnt auf einmal etwas, dass sich jetzt einer meldet, den er ganz vergessen hat, von dem es im Psalm 104 heißt, Gott schaut auf die Erde und sie bebt. Ist schon eine Sache, wenn auf einmal ein Mensch merkt, der ist ja auch noch da, und ein Blick von ihm genügt und all unsere Sicherheiten krachen zusammen. Ich muss ihm meine Erlebnisse erzählen. Was, wenn ich jene Biografie schreibe, die ich aber nicht schreibe, eine große Rolle darin bekäme. Kurz nach dem Kriege hatte ich eine dolle Evangelisation in der Tübinger Stiftskirche. War schon so interessant aufgezogen, vorbereitet von Professoren, von Professor Karl Heim bis zur Heilsarmee, machte alles mit. Riesenversammlung in die Tübinger Stiftskirche, Kind, der weiß, dass da eine Unmenge Menschen reingehen. Und da fing ich eines Abends meinen Vortrag so an. Heute ist mir ein Mann begegnet, der hat mich auf der Straße gestellt und hat mir ganz patzig gesagt, Herr Pastor, mit Ihren religiösen Reden bewegen sich in den Wolken, man sollte mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Da habe ich dem Mann gesagt, welchen Boden meinen Sie eigentlich, auf dem er bleiben soll? Haben Sie doch gar nicht gemerkt, dass der Boden unter uns wackelt? Haben Sie doch gar nicht gemerkt, dass Gott den Boden jeden Augenblick unter uns wegziehen kann? In dem Augenblick, denken Sie, geschah es, dass die Erde bebt. Es gibt in Süddeutschland manchmal so einen Bodensee rum, so einen Erdstoß. Immerhin stark genug, dass die ganzen Lichtleitungen zerreißen und wir im Stockdunkeln sitzen, die riesige Versammlung, und die Unruhe kommt, wenn jetzt ein paar Brocken aus dem Gestein fahren. Die Sache hat auf viele Menschen einen dürren Eindruck gemacht. Es war, als wenn Gott mein Wort bekräftigen wollte. Nee. Hat auf viele Menschen einen großen Eindruck gemacht, weil sie in dem Augenblick einmal spürten, dass Gott wirklich den Boden unter unseren Füßen wegziehen kann. Dass wir ganz und gar in seine Hand gegeben sind. Dass unsere Art, mit Gott umzugehen, ein wahnwitziges Unternehmen ist, dass wir so mit ihm spielen. Wie wird das erstmal sein, wenn das geschieht, was im Propheten Jesaja steht, dass die Erde taumelt wie ein Betrunkener? Oder wie eine Hängematte, wenn die Gräber sich öffnen und die Toten stehen auf und er schaut die Erde an und sie vergeht und die Toten stehen vor dem Thron. Und ich sage immer wieder, wenn mir jemand sagt, glaube ich nicht, sage ich, warten wir es ab. Sie recht haben wir die Bibel, können wir ja abwarten. Wohl dem Menschen, der über die Tatsache, dass unter uns einmal der Boden beben kann, also auch Bild nicht, wissen Sie, auch Bild nicht, dass es hier keine sichere Position in der sicheren Welt gibt. Wohl dem, der darüber noch erschüttert werden kann. Der Kerkermeister wurde davon erschüttert. Als er aus dem Schlafe fuhr, da wachte er nicht nur aus dem äußeren Schlaf auf, sondern auch aus einem geistlichen Schlaf. Da spürte er zum ersten Mal die Realität und Wirklichkeit Gottes. Und meine Freunde, da fing es an, dass der Vater den Mann zu seinem Sohne zog, zu Jesus. Das Zweite, wie zieht Gott Menschen zu Jesus? Er führt sie in eine Sackgasse. Sie wissen, was eine Sackgasse ist. Na, heute steht meistens ein Schild da, da weiß man schon. Aber wie oft ist es passiert, nicht wahr, dass man fröhlich in eine Straße oder einen Weg einbiegt? Bei meinen Wanderungen passiert mir es oft, das ist schöner Waldweg, ich gehe rein, einmal zu Ende. Aus. Sackgasse. Nun ja, da kann man umkehren. Aber ich las in den Berichten von der Sturmflut in Hamburg, wie ein paar Leute von der steigenden Wassern geflohen sind und auf einmal waren sie in eine Sackgasse geraten. Und dann wollten sie umkehren, da war das Wasser inzwischen gestiegen, da konnten sie nicht zurück. Eine Sackgasse, wo man nicht mehr zurück kann. Und sehen Sie, so führt Gott Menschen in eine Sackgasse, wo man nicht mehr zurückkommt. Dass man auf einmal am Ende seiner Wege ist. So ging es dem Kerkermeister. Sprechen von dem erstmal. Als ein sicherer Mann in einer sicheren Position, in einer sicheren Welt, ging er ins Bett. Und dann wacht er auf und sieht, alle Gefängnistüren sind aufgerissen. Er kann ja gar nicht anders denken, als jeder Gefangene ist natürlich darauf ausgewiesen, meiner harten Hand zu entrinnen. Die sind weg. Und wissen Sie, im römischen Bereich hat man da nicht viel Federlesen gemacht. Er war verantwortlich, waren die Gefangenen weg. Da gab es keine großen Untersuchungen, wieso und warum. Da war er haftbar. Und da sieht der Mann jetzt plötzlich vor sich, er, der sichere Mann, Gericht und Henker und Schande. Fertig, kein Ausweg mehr. Wie sollen die Gefangenen zusammenkriegen? Türen sind offen. Auf einmal in der Sackgasse, wo man nicht zurück kann. Da sagt er, na, es gibt noch einen Ausweg. Der Selbstmord. Das ist die letzte große Schwindel des Teufels, dass er dem Menschen sagt, es wäre ein letzter Ausweg. Es ist sehr interessant, dass fast all die großen Leute des Dritten Reiches, als sie am Ende waren, Sackgasse, weder vor noch zurück konnten, diesen Weg gewählt haben. Wenn ich irgend wüsste, dass das eine dämonische Unternehmung war, dann würde ich daran merken, dass die Tür der Teufel auftut. Bitte, hier ist ein Ausweg. Nimm die Giftkapsel. Stürz dich in dein Schwert. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, wenn Sie ganz bestimmt in das Feuer des Gerichtes und Zornes Gottes laufen wollen, dann müssen Sie mit dem Selbstmord spielen. Das ist der Schwindel, dass der Teufel sagt, das sei noch ein Ausweg. Es gibt noch einen Ausweg. Es gibt noch einen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wenn Sie meinen, das wäre für einen Kerkermeister kein Weg gewesen, sage ich, das war für einen Kerkermeister der Weg. Aber das sah er noch nicht. Den Weg wollte ihn Gott führen. Den Weg wollte ihn Gott führen, dass er erkennt, Jesus, der Sohn Gottes, sagt, ich bin der Weg. Den Weg wollte ihn Gott führen. Dein wollte er ziehen, aber das sah er noch nicht. Er war noch blind, wie viele von uns noch blind sind und gar nicht sehen, dass ist nicht ein bisschen Religion am Rande, sondern die einzige Möglichkeit überhaupt zu leben. Der Weg. Der einzige Weg. Jesus. Der Mann in der Sackgasse. Meine Freunde, als ich ihn angesehen habe, fiel mir auf einmal ein anderer Mann ein. Einer, von dem ich diesen Jungen am Samstag vor Pfingsten in dem großen Zelt erzählt habe. Gewöhnlicher Schuhmachermeister aus Herdecke. Aber ein Mann, der lebt in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, durch den Gott eine große geistliche Bewegung gegeben hat, deren Spuren heute noch da sind. Dieser junge Schuhmachermeister war ein gottloser junger Mann. Wenn seine fromme Braut ihm sagte, er möge sich bekehren zum Herrn Jesus, dann sagte er, hör auf. Das war für Frauen. Ich weiß alleine, was ich zu tun und zu lassen habe. Das war seine feste Formel. Merkwürdig, dass solche Formeln durch Jahrhunderte dauern, wie oft ich den Satz gehört habe. Ich weiß alleine, was ich zu tun und zu lassen habe. Nun hat er ein gutes Geschäft in Herdecke und eine nette Familie. Und dann kommt Gottes Eingreifen in die Sackgasse. Er geht nach Hagen mal, um Leder zu kaufen. Und da fliegt ein Staubkorn in sein Auge. Nicht schlimm, er reibt, wird immer schlimmer. Er hat rasende Schmerzen. Ich will es ganz kurz machen, er geht zu einem berühmten Augenarzt, der sagt, die Augen sind verloren. Da sitzt ganz da oben, kann man nicht mehr rausholen. Mit den Mitteln der damaligen Zeit. Er geht verzweifelt zurück. Er will arbeiten, er kann nicht. Bei jeder Bewegung hat die rasendsten Schmerzen. Ihr verzweifelt, junger Mann, kann ich arbeiten? Es gab keine soziale Hilfe damals. Die Familie versackt langsam in Armut. Gibt keinen Weg mehr vor und zurück. Ich weiß allein, was ich zu tun und zu lassen habe. Er wusste auf einmal nicht mehr. Verstehen Sie? Da war die Sackgasse. Er wusste nicht mehr, was er zu tun und zu lassen hatte. Wenn die Leute sitzen in diesem schönen Spruchrahmen, sage ich ihnen, warten Sie ab, bis Gott sie in die Finger kriegt. Und dann geschieht es, dass dieser Mann in die Hände eines frommen Arztes kommt, ein Dr. Rauschenbach in Wuppertal. Der operiert ihm ein Auge raus und rettet damit das andere. Und dann muss er wochenlang in einem dunklen Zimmer sitzen mit dem Verband. Und dachte in der Dunkelheit, das Alleinsein, die Gespräche mit diesem frommen Arzt. Da geschieht es, dass ihm inwendig Licht aufgeht. Dass er sieht, wie falsch und verloren sein Weg war. Wie gottlos sein ganzes Wesen ist. Da zieht ihn der Vater zum Sohne. Da sieht er das Kreuz Jesu vor sich, wo der Sohn Gottes mich versöhnt mit Gott, mich Sünder. Wo er meine Schuld wegträgt, wo er mich loskauft. Da glaubt er an den Sohn Gottes und wird von da ab der gesegnete Mann. Meine verehrten und lieben Freunde, das ist Gottes Methode, dass er Menschen zum Sohne, zum Heiland, zu Jesus zieht. Dass er sie ohnmächtig macht. In innerlich oder äußerlich in solche Sackgassen führt, wie den Kerkermeister. Ist jemand von Ihnen in der Situation, so innerlich oder äußerlich, weiß nicht mehr weiter? Bitte hören Sie das Dritte. Wie zieht Gott zum Sohne? Wie zieht der himmlische Vater zu Jesus? Ich sagte, er nimmt alle Sicherheit weg, er führt eine Sackgasse. Und jetzt kommt das Wichtigste und Dritte. Er lässt die Botschaft von Jesus hören. Es ist interessant, in diesem Augenblick kriegt der Kerkermeister die Botschaft, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Sehen Sie, bis zu dieser Stunde war der Kerkermeister überzeugt, also meine Ganoven, die ich da so im Gefängnis habe, mit denen stimmt's natürlich nicht. Ah, was sind das für Typen? Aber bei mir, das stimmt's. Wenn er sich in den Rasierspiegel anschaute, freute er sich, siehe, wie hat mein Schöpfer mich so gut geschaffen, nicht wahr? Und so geht es ja den allermeisten Leuten, und die sich nicht rasieren, die Frauen sehen wie sowieso im Spiegel, nicht wahr? Siehe, mit mir ist alles so gut und nett. Und nun ist einmal durch das Eingreifen Gottes in seinem Leben die große Wende geschehen. Er weiß, mit mir stimmt es nicht. Nicht die Gefangenen. Ich bin der Mann, bei dem es nicht stimmt. Nur, meine Freunde, lassen Sie mich das mal sagen. Ich würde mich völlig festfahren, wenn ich Ihnen jetzt psychologisch erklären wollte, wie dieser Mann jetzt dazu kam, dass er auf einmal einen lebendigen Gott fürchte. Er war doch ein Heide. Dass er Angst bekam vor dem Gerichte Gottes. Was heißt hier psychologisch erklären? Gottes Wege mit der Seele sind etwas Wunderbares. Jedenfalls hat der Mann auf einmal bloß noch eine einzige Frage. Eine einzige Frage. Was soll ich tun, dass ich selig werde? Wörtlich heißt das, was soll ich tun, dass ich errettet werde? Oh, meine Freunde, ich wünschte Ihnen, dass all die Fragen Ihres Lebens abgeblendet würden von dieser einen Generalfrage. Was soll ich tun, dass ich errettet werde von dem Zorn Gottes, von der Hölle, vor seinem Gericht, das jetzt über mich kommt? Was soll ich tun, dass ich selig werde? Und ich möchte mit feurigen Buchstaben diese Frage in ihr Herz hineinschreiben. Was soll ich tun, dass ich selig werde? Was für dumme Fragen bewegen die Menschen und lassen ihr Leben verrinnen und haben nie die Frage gestellt, was soll ich eigentlich tun, dass ich selig werde? Die Frage aller Fragen, die stellt der Kerkermeister. Und wer beantwortet sie ihm? Und da hat er auf einmal das Vertrauen, der Paulus könnte antworten. Ich weiß auch wieder nicht, wer dazu kommt. Vielleicht, dass der Paulus nachts Gott gelobt hatte. Mensch, der weiß was vom Seligsein. Oder sein Einfluss auf die Gefangenen. Oder seine Ruhe, dass er nicht weggelaufen war. Ich kann sie erklären. Jedenfalls auf einmal weiß er, auf diese Frage, was soll ich tun, dass ich selig werde, kann Paulus antworten. Und Paulus antwortet ihm, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und dann heißt es dann gleich in der Fortsetzung, und Paulus sagt ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus sind. Meine Freunde, wir fragten, wie zieht Gott einen Menschen zu Jesus? Und da antworte ich, indem er ihm die Botschaft zukommen lässt, Jesus starb für dich, Jesus ist für dich auferstanden, Jesus ist gekommen aus der ewigen Welt und ist dein Heiland. In der Bibel steht, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt ist ein Wort Gottes. Lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Es ist nie ein frommes Hobby, wenn Sie sonntagmorgens mal hierher kommen, um Pastor Busch auch mal zu hören. Der Glaube kommt nicht aus dem sonntäglichen Morgenspaziergang. Der Glaube kommt nicht aus dem Auslafen, meine Freunde. Sondern der Glaube kommt aus der Predigt. Es hängt Leben und Tod daran, ob Sie Predigt hören. Aber ich möchte Ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen, keine 10 Pferde brächten mich ein zweites Mal unter eine Predigt, wo nicht Jesus, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten im Mittelpunkt der Predigt steht. Gott schenke Ihnen, dass Sie Predigten beurteilen können, ob sie Speise oder Steine sind. Der Glaube kommt aus der Predigt. Hier bekommt der Kerkermeister, da war kein Talar und da war kein Altar und kein Mikrofon und alles nicht da, ein Posaunenchor, das ging sehr primitiv zu in der Gefängniszelle. Das Äußere ist völlig gleichgültig. Völlig gleichgültig. Sondern das Entscheidende ist, ob diese wundervolle Botschaft erklingt, die nicht nur fürs Ohr, sondern fürs Gewissen ist. Du darfst zum Heiland kommen und Gnade finden und die Tür zum Leben. Ich muss Sie zumindest darauf hinweisen, wie typisch fragt der Kerkermeister, was soll ich tun? So fragen wir, was soll ich tun? Jetzt frage ich Sie, was wollen Sie tun, dass Sie selig werden? Welches Werk wäre wohl groß genug und ausreichend, dass man ein Kind Gottes wird? Welches Werk wäre wohl groß genug, dass alle meine Sünden vergeben werden? Was wollen Sie tun? Das wahnsinnigste der Mensch meint, so fragt, was soll ich tun? Und meint, er könnte was tun. Und wenn ich mein ganzes Leben für Gott in Tod gebe, würde es nicht ausreichen, eine Sünde zu vergeben und mich zum Kind Gottes zu machen. Welches Werk wäre groß genug? Es gibt nur ein Werk, das mich selig machen kann. Das Werk, das der Sohn Gottes für mich getan hat, als er am Kreuze starb. Das kann ich nur noch im Glauben annehmen, indem ich mich diesem Heiland zu eigen gebe. Sie können sich nicht selber in den Himmel bringen. Alle ihre Tugenden bringen sie nur in die Hölle. Nur das, was Jesus für uns getan hat, indem er unsere Schuld und Schmerzen auf sich nahm am Kreuz, das bringt uns in Frieden mit Gott und zum Leben. Sein Werk, sein Werk. Ich muss lesen. Der Kerkermeister wurde vom Vater zum Sohne, von Gott zu Jesus gezogen. Das ist bei Ihnen schon geschehen. Wenn Sie nach Hause gehen, müssen Sie mal fragen, ist das bei mir schon passiert? Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ist das bei Ihnen schon geschehen? Oder widerstreben Sie noch? Vielleicht widerstreben Sie diesem Ziehen Gottes. Es ist ein wichtiges Gebet. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darob im Herzen sing und spiel. Wir wollen beten. Ja, Herr, das wollen wir dich bitten. Das wollen wir dich bitten. Sieh mich, o Vater, zu dem Sohn. Amen.